Hypatia. Hypatia kam ungefähr um 360 in Alexandria zur Welt und starb im März 415 oder im März 416 eben da. Sie war griechische Mathematikerin, Astronomin und Philosophin der Spätantike. Von ihren Schriften ist nichts erhalten und Einzelheiten ihrer Lehre sind unbekannt. Sie unterrichtete öffentlich und vertrat eine Form des Neuplatonismus, die vermutlich kynische Elemente aufnahm. Alexandria war mehrheitlich christlich, Hypatia gehörte zur bedrängten paganen Minderheit. Dennoch lehrte sie lange ungestört und genoss hohes Ansehen. Dann wurde sie Opfer eines politischen Machtkampfes. Der Kirchenlehrer Kyrill von Alexandria nutzte religiöse Spannungen. Ein aufgestachelter Mob aus christlichen Laienbrüdern und Mönchen, den Parabolani, schleppte Hypatia in eine Kirche und tötete sie dort. Anschließend zerstückelten sie den Leichnam. Bis heute erinnert man sich vor allem an die grausame Art ihres Todes. Seit dem 18. Jahrhundert führen Kirchenkritiker den Fall oft als Beispiel für Intoleranz und Wissenschaftsfeindlichkeit an. Aus feministischer Sicht erscheint Hypatia als früh emanzipierte Frau mit herausragendem Wissen, die einer frauenfeindlichen Haltung zum Opfer fiel. Moderne populäre Darstellungen und literarische Werke schmücken die spärliche antike Überlieferung aus und verändern sie teilweise stark. Vor Hypatia lehrte nach dem Zeugnis von Pappos bereits eine Frau namens Pandrosion Mathematik in Alexandria. Leben. Hypatias Vater war der Astronom und Mathematiker Theon von Alexandria. Er gilt als letzter namentlich bekannter Gelehrter des Museion von Alexandria, einer berühmten, staatlich finanzierten Forschungsstätte. Hypatia wurde wahrscheinlich irgendwann zwischen ungefähr 350 und 370 nach Christus geboren. Der spätantike Chronist Johannes Malalas bezeichnet sie zwar als alte Frau, doch diese Aussage gilt als unsicher. Sie verbrachte anscheinend ihr gesamtes Leben in Alexandria. Dort erhielt sie von ihrem Vater Unterricht in Mathematik und Astronomie und wirkte später an seinen Beobachtungen mit. Wer ihr die Philosophie nahebrachte, ist unbekannt. Als möglicher Lehrer wird Antoninus, der Sohn der Philosophin Sosipatra, genannt. Nach ihrer Ausbildung begann Hypatia selbst zu lehren. Das byzantinische Lexikon Suda lobt ihre Redekunst und ihre umsichtig durchdachte Vorgehensweise. Sokrates von Konstantinopel berichtet, dass Menschen aus vielen Regionen zu ihr kamen, darunter auch Christen. Ihr berühmtester Schüler war Synesios, der im letzten Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts bei ihr Philosophie und Astronomie studierte. Damaskios erzählt, Hypatia habe den traditionellen Philosophenmantel getragen und sei durch die Straßen gezogen, um öffentlich zu unterrichten. Sie erklärte die Lehren von Platon, Aristoteles und anderen Denkern jedem, der zuhören wollte. Ob sie einen staatlich finanzierten Lehrstuhl besaß, lässt sich nicht belegen. Der Historiker Etienne Evrard deutet die Schilderung so, dass sie tatsächlich auf offener Straße lehrte. Kleidung und Auftreten erinnern an die Kyniker, eine Schule, die bewusst provozierte. Damaskios beurteilte ihr öffentliches Wirken eher kritisch. Seiner Ansicht nach gehörte Philosophie in einen geschlossenen Kreis ausgewählter Lernender. Vielleicht übertrieb er, um sie karikierend darzustellen. Sicher ist aber, dass Hypatia Themen, die sonst innerhalb kleiner Gelehrtengruppen blieben, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machte. Eine in der Suda überlieferte Anekdote zeigt dies eindrücklich. Ein verliebter Schüler erhielt von ihr eine drastische Lektion. Sie zeigte ihm ihr Menstruationsblut, um die Unreinheit der materiellen Welt und die Fragwürdigkeit seines Begehrens vor Augen zu führen. Die Geringschätzung des Körpers passt zur neuplatonischen Weltsicht. Ob die Geschichte wörtlich zutrifft, ist unklar, doch Hypatia war bekannt dafür, Tabus nicht zu scheuen. Auch dies wirkt wie ein kynischer Zug, denn Kyniker nutzten Schockmomente als Lehrmittel. Neben ihrem offenen Unterricht gab es einen engen Kreis von Schülerinnen und Schülern, denen sie Geheimlehren anvertraute. Das geht aus Briefen des Synesios hervor. Darin mahnt er seinen Freund Herkulianus zur Verschwiegenheit und verweist auf das Schweigegebot der Pythagoreer. Wird geheimes Wissen unbedacht weitergegeben, verliert die Philosophie ihr Ansehen. Sokrates von Konstantinopel berichtet außerdem, dass Hypatia in der Nähe hoher Beamter auftrat. Sicher ist, dass sie zum Umfeld des römischen Präfekten Orestes zählte. Hypatia blieb ihr ganzes Leben unverheiratet. Die Behauptung, sie habe einen Philosophen namens Isidoros geehelicht, gilt als Irrtum. Damaskios hebt ihre außergewöhnliche Schönheit hervor. In ihrer naturwissenschaftlichen Arbeit beschäftigte sich Hypatia auch mit Messgeräten. Synesios bat sie schriftlich, ihm ein Hydroskop zu schicken, wahrscheinlich ein Instrument, das man heute Areometer nennt. Ob ein von Synesios in Auftrag gegebenes Gerät zur Beobachtung der Himmelskörper nach Hypatias Anweisungen gebaut wurde, bleibt unklar. Vorgeschichte. Bereits in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts kam es in Alexandria zu heftigen Spannungen. Teile der christlichen Bevölkerungsmehrheit gerieten mit Anhängern der alten Kulte aneinander. Die Auseinandersetzungen eskalierten in Gewalt und forderten Tote. Nach und nach wurde die heidnische Minderheit zurückgedrängt. Der Patriarch Theophilos von Alexandria ließ mehrere Kultstätten zerstören. Dazu gehörte auch das berühmte Serapeum. Der Unterricht in den heidnischen Schulen wurde dadurch höchstens vorübergehend gestört. Viele Gelehrte, die an der traditionellen Religion festhielten, vertraten einen synkretistischen Neuplatonismus. Sie verbanden ihr platonisches Denken mit Elementen des Aristotelismus und mit stoischen Vorstellungen. Ihr Ziel war eine einheitliche Lehre, die alle philosophischen Traditionen sinnvoll vereinte. Ausgenommen blieb allein der Epikureismus. Ihn lehnten sie als illegitim ab. Zwischen diesem paganen Neuplatonismus und dem Christentum klaffte ein tiefer Gegensatz. Nur Synesios, zugleich Christ und Neuplatoniker, versuchte beide Systeme zu versöhnen. In Zweifelsfällen gab jedoch auch er der platonischen Philosophie den Vorrang. Den Christen galten die gebildeten, nichtchristlichen Platoniker daher als besonders hartnäckige Gegner. Verfolgt oder vertrieben wurden Angehörige dieses Milieus nicht wegen ihrer Lehrtätigkeit. Der Anlass war ihre Kultpraxis. Seit der Zeit des Iamblichus von Chalkis übten viele Neuplatoniker die Türgie. Dabei suchten sie rituell den Kontakt zu den Göttern, um mit ihnen gemeinsam zu wirken. Christen hielten das für Zauberei, Götzendienst und Dämonenbeschwörung. Radikale Gruppen wollten solche Rituale keinesfalls dulden. Zu den Konflikten zwischen Heiden und Christen kamen schwere Streitigkeiten innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Auch zwischen Christen und Juden herrschte Spannung. Politische Gegensätze und persönliche Feindschaften verschärften die Lage weiter. Handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen Juden und Christen waren der Auslöser für die Ereignisse, die schließlich zum Tod Hypatias führten. Im Oktober 412 übernahm Kyrill von Alexandria das Amt seines Onkels Theophilos als Patriarch. Er verfolgte dessen konfrontativen Kurs weiter und ging hart gegen die jüdische Gemeinde vor. Ein Mann namens Hierax, der in Kyrills Interesse handelte, trug durch seine Auftritte zur Verschärfung der Stimmung bei. Als er während einer Veranstaltung des Präfekten Orestes im Theater erschien, warfen ihm Juden vor, einen Aufruhr provozieren zu wollen. Orestes, selbst Christ und oberste staatliche Autorität für den Frieden, ließ Hierax festnehmen und unter Folter befragen. Kyrill drohte daraufhin den jüdischen Anführern. Nach einem nächtlichen Angriff von Juden, bei dem viele Christen starben, organisierte Kyrill einen umfassenden Gegenschlag. Seine Gefolgsleute zerstörten Synagogen, plünderten jüdische Häuser, enteigneten die Bewohner und vertrieben sie aus der Stadt. Später kehrte ein Teil der Vertriebenen zurück und eine jüdische Gemeinde blieb bestehen. Johannes von Nikiu, ein Anhänger des Patriarchen, beschuldigte Orestes, die Juden zu unterstützen. Seiner Meinung nach wagten die Juden den Angriff, weil sie sich auf den Präfekten verlassen konnten. Kyrills eigenmächtiges Vorgehen stellte die Autorität des Präfekten offen in Frage. Ein harter Machtkampf zwischen Kirche und Staat brach aus. Kyrill stützte sich auf seine Miliz, die Parabolani, und holte rund 500 kampfbereite Mönche aus der Wüste in die Stadt. Zu diesen Männern pflegte er seit früheren Zeiten enge Beziehungen. Viele lehnten Bildung ab und zeigten extreme Intoleranz gegenüber Nichtchristen. Schon unter Theophilos hatten sie religiöse Minderheiten verfolgt. Kyrills Anhänger behaupteten, der Präfekt schütze Feinde des Christentums und sei selbst heimlich Heide. Die fanatisierten Mönche stellten Orestes auf der Straße und beschimpften ihn. Ein Mönch namens Ammonius schleuderte einen Stein und verletzte den Präfekten am Kopf. Orestes geriet in Lebensgefahr, da seine Begleiter flohen. Bürger eilten herbei, vertrieben die Angreifer und nahmen Ammonius gefangen. Während des Verhörs starb er unter Folter. Kyrill pries den toten Mönch als den bewundernswerten und wollte ihn zum Märtyrer erheben. Die meisten Christen lehnten das ab, weil der Ablauf der Ereignisse bekannt war. Ermordung. Kyrill oder Personen aus seinem Umfeld beschlossen, gegen Hypatia vorzugehen. Die bekannte heidnische Philosophin galt als nahe Vertraute des Präfekten Orestes und wurde so zum Ziel. Sokrates von Konstantinopel berichtet, ein Gerücht habe die Runde gemacht. Hypatia rate Orestes zu Härte und verhindere damit den Ausgleich zwischen kirchlicher und weltlicher Macht. Durch dieses Gerücht aufgestachelt, sammelte sich eine Gruppe christlicher Fanatiker. Angeführt wurde sie von Petros, der als Lektor in der Kirche diente. Die Männer überfielen Hypatia, schleppten sie in das Gotteshaus Kaisarion, entkleideten sie und töteten sie mit scharfen Scherben. Danach zerrissen sie den Leichnam, brachten die Teile zum Ort Kinaron und verbrannten sie. Die Tat ereignete sich in der Fastenzeit des Monats März. Johannes von Nikiu schildert einen ähnlichen Ablauf. Nach seiner Version schleifte man Hypatia nackt durch die Straßen, bis sie starb. Er deutet die Gewalttat als Sieg des Patriarchen über das letzte Heidentum in der Stadt. Zur Rechtfertigung behauptet er, Hypatia habe den Präfekten und viele Bürger mit teuflischer Magie verführt. Den Anführer Petros stellt er als vorbildlichen Christen dar. Damaskios liefert eine wenig glaubhafte Vorgeschichte. Er schreibt, Kyrill habe zufällig eine Menschenmenge vor Hypatias Haus gesehen und aus Neid auf ihre Beliebtheit beschlossen, sie zu töten. Für Orestes war der Mord eine schwere Niederlage. Sein Ansehen sank, weil er weder seine Freundin schützen noch die Täter bestrafen konnte. Eine Klage blieb folgenlos. Damaskios spricht von Bestechung. Kyrill entsandte eine Gesandtschaft nach Konstantinopel zu Kaiser Theodosius II., um seine Sicht darzustellen. Knapp anderthalb Jahre nach Hypatias Tod setzten sich Kyrills Gegner in Konstantinopel durch. Kaiserliche Erlasse vom September und vom Oktober 416 bestimmten, dass Gesandtschaften den Präfekten nicht mehr umgehen durften. Außerdem sollte die Patriarchenmiliz verkleinert und der Kontrolle des Präfekten unterstellt werden. Damit verlor sie ihren eigenständigen Charakter. Die Regelung hielt jedoch nicht lange. Schon 418 erhielt Kyrill das Kommando über die Truppe zurück. Ob Kyrill den Mord anstiftete oder billigte, bleibt umstritten. Die Täter konnten jedenfalls glauben, in seinem Sinne zu handeln. Der Historiker Edward Watts bezweifelt, dass Petros den Tod Hypatias geplant hatte. Er weist darauf hin, dass es in der Spätantike häufig zu Auseinandersetzungen zwischen bekannten Persönlichkeiten und aufgebrachten Menschenmengen kam, ohne dass eine Tötungsabsicht bestand. Auch in Alexandria waren gezielte Hinrichtungen selten. Im 4. und im 5. Jahrhundert geschah dies zweimal, jeweils gegen unbeliebte Bischöfe. Möglicherweise wollte Petros Hypatia nur einschüchtern, damit sie Orestes nicht mehr beriet. Die Lage geriet jedoch außer Kontrolle. Werke und Lehre. Damaskios zufolge legte Hypatia Schriften von Platon, Aristoteles und anderen anerkannten Philosophen aus, ein Hinweis auf den philosophischen Synkretismus ihrer Zeit. Sie wird heute allgemein als Neuplatonikerin angesehen, wobei unklar bleibt, ob sie eher der Linie Plotins oder Iamblichos folgte. Theurgische Praktiken werden teils vermutet, sind aber nicht belegt. Laut dem byzantinischen Lexikon Suda verfasste Hypatia mathematische und astronomische Werke, darunter Kommentare zur Arithmetik des Diophantos und zu den Kegelschnitten des Apollonios sowie einen astronomischen Kanon. Alle Schriften gelten als verloren. Konkrete Inhalte ihrer Lehre sind nicht überliefert. In einem Kommentar ihres Vaters Theon zum Almagest wird sie als Mitbearbeiterin genannt, doch auch diese Zuschreibung bleibt unsicher. Antike und Mittelalter. Schon zu Lebzeiten galt Hypatia als außergewöhnlich. Synesios und Sokrates Scholastikos lobten ihre Tugend und ihren Einfluss, die Suda bezeugt ihre Verehrung in Alexandria. Ihre gewaltsame Tötung rief große Empörung hervor. Auch einige christliche Chronisten verurteilten sie. Im Westen wurde ihr Fall ebenfalls rezipiert, etwa in der Historia Ecclesiastica Tripartita. Die Urheberschaft eines überlieferten Lobgedichts ist umstritten. Teils wird Palladas genannt, teils ein unbekannter Autor. Johannes von Nikiu rechtfertigte ihren Tod im 7. Jahrhundert als Schutzmaßnahme gegen angebliche Zauberei. Eine Sicht im Einklang mit der koptischen Verehrung Kyrills. Einige Forschende sehen in der Legende der heiligen Katharina von Alexandrien eine Umdeutung von Hypatias Geschichte. Im byzantinischen Mittelalter galt Hypatia als Vorbild gebildeter Frauen, etwa bei Nikephoros Gregoras. Frühe Neuzeit. Seit dem späten 17. Jahrhundert wurde Hypatia zunehmend zum Gegenstand religiöser und philosophischer Debatten. Gilles Ménage sammelte 1690 Berichte über sie und Gottfried Arnold kritisierte Kyrill scharf in seiner Kirchen- und Ketzerhistorie. Im 18. Jahrhundert nutzten Aufklärer wie John Toland, Voltaire und Edward Gibbon Hypatias Schicksal als Symbol für kirchlichen Fanatismus und den Niedergang antiker Kultur. Kyrill wurde dabei klar verantwortlich gemacht. Dagegen verteidigten kirchlich orientierte Autoren wie Thomas Lewis, Claude-Pierre Gouget und Ernst Friedrich Wernsdorf den Patriarchen und kritisierten Hypatia teils heftig. Altertumswissenschaftliche Forschung und Feminismus. Hypatias wissenschaftliche Leistung ist schwer zu beurteilen, da die Überlieferung lückenhaft ist. Laut einigen Historikern verdankt sie ihren Nachruhm vor allem den Umständen ihres gewaltsamen Todes. Feministische Forscherinnen wie Henriette Harich-Schwarzbauer betonen dagegen ihr geistiges Werk und sehen in ihrem Schicksal ein Beispiel für den Umgang mit weiblicher Gelehrsamkeit. Ihr Körper wie ihr Werk seien systematisch zerstört worden. Philostorgios berichtet, sie habe ihren Vater in Mathematik und Astronomie übertroffen. Ein Hinweis auf ihre herausragende Stellung. Einige sehen in ihrem Tod einen Wendepunkt, an dem Wissenschaft und weibliche Teilhabe zurückgingen. Benennungen: Der Asteroid mit der Nummer 238 trägt ihren Namen Hypatia. Entdeckt wurde er am 1. Juli 1884 von Viktor Knorre an der Berliner Sternwarte. Auch ein Mondkrater und die nahegelegenen Mondrillen sind nach ihr benannt. Sie heißen Hypatia und Rimae Hypatia. 2015 wurde zudem ein Exoplanet nach ihr benannt, Hypatia, auch bekannt als Iota Draconis b. Die Internationale Astronomische Union wählte diesen Namen im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs.